Hallo und herzlich willkommen im Moviepilot-Podcast Streamgestöber, wo wir euch Monat für Monat zu den neuesten Streaming-Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Mein Name ist Esther Stroh, ich bin Moviepilot-Redakteurin und freue mich sehr, euch zu verraten, welche neuen Serien und Staffeln im Juni für uns spendiert werden von den vielen Streaming-Diensten. Und wie könnte ich das anders tun, als ohne den lieben Serienbezwinger Max Wieseler an meiner Seite? Hallo Max.
Hallo, ich bin schon ganz gespannt auf den Beginn des großen Serien-Blockbuster-Sommers.
Genau, der Sommer geht jetzt unweigerlich los. Ich finde, im Mai war es ja auch schon recht sommerlich warm, dass da vielleicht viele drin geblieben sind. Aber wir bleiben nicht drin geblieben sind. Aber wir natürlich, wir gucken auch im Sommer Serien stetig weiter. Und deshalb sage ich ab ins Streamgestöber. Max, der Juni ist ein interessanter Serienmonat, weil er nämlich, wie ich finde, ziemlich viele sehr coole große Serienrückkehrer und Titel drin hat, wo man sich schon lange drauf freut. Aber so im Großen und Ganzen, wenn wir auf den Monat schauen, ist es dann doch eher mager, was wir so uns zusammengestellt haben und überlegt haben, was wir euch vorstellen wollen. Und deswegen haben wir uns diesen Monat dann auch tatsächlich mal erstmals nur auf 10 Serien beschränkt, beziehungsweise 10,5.
Creme de la Creme.
Genau, genau. Und ich vermute ja fast, das liegt auch so ein bisschen an der Fußball-EM, die jetzt ansteht, dass dann die Streamer ja vielleicht auch Angst haben, okay, da gucken Leute keine Serien, deswegen hauen
das
wir da weniger Interessantes raus.
Ja, da sind so gar nicht so die großen Kracher dabei. Vielleicht liegt es auch an zwei großen Serien, die diesen Monat starten, dass sich niemand traut, dagegen anzukommen.
Wahrscheinlich auch das. Ist ja auch, beobachtet man ja auch bei Kinostarts, ne, dass da, wenn da so ein richtig großer Blockbuster startet, dann darum gruppiert nur so völlig andere kleine Indie- oder Dokumentarfilme sind, die da denken, das ist ein völlig anderes Publikum.
Damit wir nicht wieder bei 2022 sind, wo Herr der Ringe und House of the Dragon gleichzeitig liefen.
Genau, genau. Und damit ist schon ein kleiner angedeuteter, was diesen Monat kommt.
Nicht Herr der Ringe.
Nicht Herr der Ringe mit drin. Aber bevor es richtig losgeht, natürlich auch an euch nochmal die Aufforderung, gerne abonniert uns, bewertet uns, lasst uns wissen, was ihr so denkt, welche Serien ihr am allermeisten erwartet im Juni. Und dann stürzen wir uns fast direkt rein nach diesem kleinen Magenta TV-Anspieler unseres Sponsors.
Magenta TV ist unser Sponsoring-Partner. Das TV- und Streaming-Angebot der Telekom bündelt Fernsehen und Streaming auf einer Plattform. Magenta TV gibt's als App, zum Beispiel auf eurem Smart TV, bei Apple TV, auf dem Fire TV Stick oder noch besser über die Premium TV-Box Magenta TV One. Alles völlig unabhängig von eurem Internetanbieter. Magenta TV ist ein super praktischer Hub für Live-TV und Streaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, sowie Magenta TV Plus, denn das Plus ist bei Magenta immer inklusive. Magenta TV Plus bietet eine riesige und einzigartige Auswahl an Filmen, Serien und Shows. Mit dabei sind viele brandneue internationale Serien und Staffeln, die ihr nur bei Magenta TV sehen könnt. Zum Beispiel die drei neuen Spin-offs von The Walking Dead, Dead City, Daryl Dixon und The One to Live, Fargo Staffel 5 oder Mr. Monk's Last Case. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
So Max, bevor wir den Juni uns vorknöpfen, natürlich brauchen wir noch einen Blick zurück auf den Mai. Ich frag dich, was hast du im Mai gestreamt und was ist dir so nachgehalten, dass du es jetzt noch in den Juni hineintragen musst?
Auf jeden Fall eine Serie, die wir bisher noch gar nicht erwähnt haben. Ist jetzt vielleicht auch nicht die beste, aber ich will sie mal erwähnt haben, warum ich sie geguckt habe vor allem. Und zwar heißt die Serie Tracker und die läuft bei Disney Plus gerade. Und ich habe reingeschaut, weil sie ist die erfolgreichste US-Serie der aktuellen TV-Season in den USA.
Ist das nicht Yellowstone?
Nee, Yellowstone war 2021, 22 okay, okay. Zum Auftakt der fünften Staffel kurzzeitig die erfolgreichste US-Serie im Basic Cable.
Okay, also, okay.
Da gibt's immer noch Abstufungen. Nee, und jetzt gerade halt im Network TV ist das ist ein Neustart und die hat wirklich quotenmäßig alles übertrumpft, was gerade läuft, ob Blue Bloods oder NCIS. Das ist schon krass und ich finde den Cast spannend, deswegen habe ich auch reingeschaut. Und es ist eine typische Fall-der-Woche-Network-Serie eigentlich, aber es geht mal abwechslungshalber nicht um die Polizei, die Feuerwehr, Detektive oder Krankenhauspersonal, sondern
jemand anders wird getrackt.
Es geht um einen Reward-Seeker. das erkläre ich gleich.
Okay, keine Ahnung, was das ist.
Genau, die Hauptperson, es geht um Coulter Shaw, der wird gespielt von Justin Hartley aus This Is Us bekannt oder mein großer Jugendschwarm Green Arrow aus Smallville.
Wollte gerade sagen, Smallville und Green Arrow, ja.
Und er ist ein Mann, der seinen Lebensunterhalt damit verbringt, für vermisste Personen ausgeschriebene Belohnungen zu kassieren. Ein Reward Seeker.
Okay.
Also eine Person wird vermisst, die Angehörigen stellen eine Belohnung dafür aus, wenn die gefunden wird. Und das ist quasi sein...
Also nicht aus seiner Herzensgüte versucht er, verschollene Personen wiederzufinden, sondern weil
doch, er natürlich, er hat auch ein Herz. Wenn es drauf ankommen würde, würde er das Geld auch gar nicht annehmen.
Natürlich.
Nein. Das heißt, er fährt mit seinem dicken GMC-Truck quer durch die USA und hilft dann in jeder Folge einer neuen Person in einer neuen Stadt vermisste Personen aufzuspüren. Und das kann so gut wie alles sein. Die gesuchten Personen sind mal entflohen, entführt, verschollen oder auch ermordet. Mal muss auch ein möglicher Zeuge in einem Mordfall gefunden werden oder auch mal ein vermisstes Rennpferd. Also es ist alles dabei. Und ich habe schon öfter auch bei der Serie den Kritikpunkt gesehen, die Fälle sind zu simpel und die Serie ist zu unrealistisch. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Also Realismus muss man nicht unbedingt bei Network-Serien erwarten. Ja. 911 ist auch die unrealistischste Serie, glaube ich, die es im US-Fernsehen gibt. Und die finde ich mega unterhaltsam. Problematisch finde ich stattdessen bei der Serie ein bisschen, dass es so ein bisschen dieses Vigilantentum in den USA fördert und verkörpert, was schon so ein bisschen in Richtung Selbstjustiz abzudriften droht. Also wenn der Hauptcharakter einfach als Zivilist mit gezogener Waffe durch die Gegend rennen darf und in Häuser einbrechen darf, ungestraft, dann...
Tja, ne, hat seinen Waffenschein wahrscheinlich.
Ja,
okay.
Aber sonst ist es doch eine recht cozy und sehr amerikanische Network-Serie, die man so perfekt so zum Feierabend, so zum Abschalten gucken kann. Nicht hinterfragen.
Nicht hinterfragen.
Nicht hinterfragen.
Kriegt er auch sein Geld, wenn die Personen schon tot sind, die er finden muss?
Ja, dann wird immer... Ja, ich glaube schon. Ja. Okay. Wenn er die Leiche findet. Also der Vertrag ist bindend, sobald er eine Person gefunden hat.
Okay.
Rechtlich gesehen ist. Ja.
Ja, sag nochmal für mich, wo die Serie läuft. Bei Disney Plus ist hier angekommen?
Genau, dazu wollte ich noch kommen.
Oh ja,
Bei Disney Plus. Die erste Staffel hat 13 Folgen. Die gibt's gerade bei Disney Plus. Wöchentlich werden die veröffentlicht. Ich glaube, sind jetzt diese Woche bei Folge 7. Und eine zweite Staffel wurde schon bestellt. Die wurde nach 4 Folgen schon in den USA, haben die schon gesagt, zweite Staffel unbedingt, brauchen wir. Und für dich, Esther, natürlich auch als Supernatural-Fan wichtig und
bitte?
Interessant,
ja,
dass einer der Gaststars der Serie ist Jensen Ackles, der dann auch in Staffel 2 eine größere Rolle wahrscheinlich spielt.
Spielt auch überall mit.
Ja.
Der kommt diesen Podcast auch nochmal vor, glaube ich, oder? Ja, ich wollte als Rückschau auf den Mai nochmal eine Serie vorstellen, die eigentlich schon im April, glaube ich, gestartet ist, namens Sugar, beziehungsweise im Deutschen John Sugar. Und ich finde, es wird viel zu wenig über diese Serie geredet, die bei Apple TV Plus läuft, obwohl sie ganz großartig ist. Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr die Vorschau gehört habt, vielleicht auch nicht, deshalb erzähle ich es nochmal. Es geht um den Privatdetektiv John Sugar, gespielt von einem ganz großartigen Colin Farrell, der mal wieder zu Höchstleistungen aufläuft und jetzt sogar in Serienform. Und in kurzen 8 Folgen, die tatsächlich, das hat mich überrascht, meistens nur so knapp über eine halbe Stunde lang sind, untersucht er das Verschwinden von Olivia Siegel, der Enkelin eines legendären Hollywood-Produzenten. Also man ist dann so ein bisschen in L.A. drin und in diesem Kalifornien-Feeling und ich finde das alles super spannend, stylisch, atmosphärisch inszeniert, wie dann halt dieser Detektiv da versucht, den Fall zu lösen, der ihm übertragen wurde. Und gleichzeitig hat man die ganze Zeit so Gefühl, okay, irgendwie hat er aber auch ein Geheimnis, was er irgendwie nicht so richtig preisgeben will. Irgendwie will er keine Gewalt ausüben, macht es dann aber manchmal doch und fühlt sich dann anscheinend schlecht und hat irgendwie großes Talent, aber ist dann doch auch sehr einsam. Und dann kommt in Folge 6, ich verrate nicht was, aber einfach dieser Mega-Spoiler, der die ganze Serie auf den Kopf stellt, wo ich dachte, okay, entweder die Leute, die Serie gucken, sagen jetzt, was ist denn das für ein Mist, was habe ich mir hier angeguckt, oder wie ich sagen, das ist total genial, ich liebe diese Serie jetzt noch mehr. Und deswegen wollte ich euch einfach mal so ein bisschen so ein, das ans Herz legen, wenn ihr euch mal richtig überraschen lassen wollt von der Serie, dann guckt euch bitte John Sugar bei Apple TV Plus an. Also wie gesagt, nur 8 kurze Folgen. Kann ich sehr empfehlen. Hatte ich sehr viel Spaß mit jetzt im Mai.
Ich hoffe, dass es eine zweite Staffel noch gibt irgendwann.
Ich auch. Gut, dann sind wir jetzt mit dem Mai wirklich durch und können uns ganz entspannt dem Juni widmen. Wie immer gilt natürlich, wir hauen keine Spoiler raus, keine Angst. Wir wollen euch die Serien schmackhaft machen, für die wir uns interessieren. Manche haben wir schon gesehen, manche nicht. Wenn ihr euch nicht alle Titel merken könnt, dann guckt einfach ganz am Ende nochmal in die Shownotes. Da haben wir eine übersichtliche Liste mit allen Startdaten und Streamingdiensten, wo ihr das findet, wenn ihr euch den Titel jetzt nicht sofort gemerkt habt. Genau. Und Max, da starten wir jetzt gleich am Anfang mit einer großen Serie, die zu Disney Plus kommt. Und ich weiß, dass da schon viele drauf gewartet haben und du gehörst sicherlich auch dazu.
Ja, auch eine Serie, wo man vielleicht in den Shownotes nochmal gucken muss, wie man sie überhaupt schreibt. The Acolyte kommt nämlich bei Disney Plus. Star Wars The Acolyte. Das ist die jetzt mittlerweile schon sechste Star Wars Live-Action-Serie nach The Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan, Andor und Ahsoka. Mhm. Und die wurde kreiert, da habe ich mich ja sehr gefreut, von Leslie Headland, die Co-Schöpferin der Netflix-Serie Matroschka, a.k.a. Aha. Russian Doll. Ein gewaltiger Grund für meine Vorfreude auf jeden Fall gewesen. Und worum geht es überhaupt so genau in der Serie? Das ist tatsächlich etwas tricky, weil der wirkliche Knackpunkt der Serie vorab von Trailern noch geheim gehalten wurde. Deswegen bleibe ich jetzt mal ganz spoilerfrei, worum es eigentlich geht.
Also ihr solltet vielleicht wissen, Max hat die ersten zwei Folgen schon sehen dürfen und darf da nicht drüber reden.
Also, worum geht es? Irgendjemand hat es auf Jedi abgesehen und tötet diese. Und diesen Fall untersucht der Jedi-Meister Soul. Der wird gespielt von Squid Game-Star Lee Jung-Jae. Und im Zuge seiner Ermittlungen trifft er unter anderem auf seine frühere Padawan, die sich einst von dem Weg, von dem Pfad der Jedi abgewandt hat und jetzt plötzlich zur Verdächtigen in dieser Mordserie wird. Und dann geht es natürlich auch noch um die Frage, wer der titelgebende Akolyt eigentlich ist.
Willst du das Wort vielleicht noch kurz erklären, damit auch Leute wissen, was es ist? Das ist kein Energy Drink.
Akolyt, also es im Star Wars Kosmos ist das so eine Art Anwärter auf den Posten des Schülers einer mysteriösen dunklen Macht.
Aber übersetzt heißt es eigentlich nur sowas wie Jünger oder Nachfolgender,
oder? Auf Deutsch ist es ein Akolyt. Das gibt's auch auf Deutsch, das Wort.
Im Deutschen habe ich tatsächlich noch nicht gehört, diese eingeenglischte Version, okay?
Nur mit K.
Okay.
Der Akolyt. Ja, und das ist quasi so das Pendant zu den Padawan, nur auf der bösen Seite, auf der dunklen Seite der Macht.
Sith-Jünger.
Sith-Jünger. Noch nicht ganz, Anwärter auf die Schülerschaft, genau. Und was die Serie schon mal anders macht, ist, es ist eigentlich eine düstere Crime-Mystery-Geschichte mit ganz vielen Twists, was sehr interessant ist. Und ursprünglich wurde die Serie oder soll ursprünglich mal als Kill Bill meets Frozen gepitcht worden sein von der Schöpferin. Was mit dem Frozen-Vergleich auf sich hat, das verrate ich nicht. Aber der Kill Bill-Vergleich passt schon mal ganz gut. Es geht auch um eine Person auf einem Rachepfad mit einer Kill-List. Und dabei gibt es auch einige tolle Martial-Arts angehauchte Kampfszenen.
Mit also Laserschwertern?
Jedi weniger das Schwert zücken, sondern halt mehr so Force-Fu mit der Macht kämpfen. Das ist
aber
schon
ich
sehr,
habe
sehr
auf Bildern auch schon Lichtschwerter gesehen.
Es gibt auch Lichtschwerter, okay. Auf jeden Fall. Es gibt viele Jedi, daher auch viele Lichtschwerter. Okay. Mir gefällt es bisher richtig gut, mehr sage ich dazu noch nicht. Also es fühlt sich sehr nach Star Wars an, ist zeitgleich auch was Frisches, Neues. Und Amandla Stenberg, die Hauptdarstellerin, ist ein sehr, sehr spannender Charakter, den sie verkörpert, den wir, glaube ich, so noch nicht im Star-Wars-Universum gesehen haben. Und ich habe mich auf jeden Fall ertappt, nach den zwei Folgen schon richtig tief in Theorien versunken zu sein.
Okay.
Das gefällt mir schon mal sehr.
Oh, sehr gut, sehr gut. Amandla Stenberg spielt dann wahrscheinlich den Ex-Padawan? Oder
ja.
Welche Rolle hat sie inne? Okay, okay.
Sie spielt eine Rolle.
Ja.
Sie spielt mit.
Du musst nichts Näheres sagen, aber ich wollte jetzt nur kurz einordnen an deine Handlungsbeschreibung, wen sie spielt.
Genau. Und ich gehe jetzt noch nicht tiefer auf die Serie ein. Das werden wir dann wahrscheinlich nächste Woche tun. Da gibt es dann nämlich noch eine extra Podcast-Folge zu
sehr
The Acolyte zum Auftakt.
Ich habe mich im Trailer auch schon sehr gefreut, was da alles so zu passieren scheint, auch wenn ich nichts verstanden habe, weil halt der Trailer nicht so viel verrät. Aber Carrie Ann Moss ist ja auch dabei. Das ist ja auch großartig. Nach Matrix-Kampfkünsten kann sie jetzt wahrscheinlich nochmal andere Star-Wars-Kampfkünste auspacken. Also eine sehr vielversprechende Star-Wars-Serie, die hoffentlich nochmal was anders macht als die bisherigen, dass wir da das Universum noch ein bisschen erweitern. Und das kommt am 5. Juni zu Disney Plus.
Genau, also, so ein bisschen tricky in den USA am 4. Juni, aber da glaube ich abends und dann durch die Zeitverschiebung ist es bei uns wahrscheinlich 3 Uhr morgens. Also wenn ihr mittwochs früh aufsteht, könnt ihr immer schon gleich The Acolyte die nächste Folge gucken.
Und weißt du, ob eine Folge zum Auftakt kommt oder gleich zwei?
Zwei zum Auftakt,
hervorragend,
genau.
Dann ist man gleich mittendrin. Und wie viele Folgen sind es nochmal insgesamt?
8 sind das.
Okay, schön. Nicht nur 6, dann hat man ein bisschen was von.
Ja.
Ausgezeichnet. Steht auf jeden Fall auf meiner Merklist, werde ich gleich am Mittwoch gucken. Vielleicht nicht um 3 Uhr morgens, aber wenn sie dann im Laufe des Tages kommt, spätestens am Abend.
Vor der Arbeit ist noch möglich.
Ja, manche Serien, da muss ich mir Zeit für nehmen. Das ist so eine, wo ich denke, da setze ich mich lieber abends hin und freue mich drüber. Okay, wir springen einen Tag weiter und sind nicht länger bei Disney Plus, sondern bei Netflix angekommen. Am 6. Juni startet dann nämlich die dritte und letzte Staffel einer Fantasy-Serie, würde ich sagen, oder Sci-Fi-Serie. Wo würdest du es einordnen?
Ich würde es denn postapokalyptisches Fantasy-Abenteuer.
Okay.
Und das heißt Sweet Tooth.
Sweet
genau.
Tooth.
Die dritte Staffel von Sweet Tooth. Es ist eine Adaption der gleichnamigen Graphic Novel von Jeff Lemire. Lemire, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Und davon kommt jetzt das große Finale mit 8 Folgen. Falls ihr noch nichts von Sweet Tooth gehört habt, die Serie spielt 10 Jahre nach dem sogenannten großen Zusammenbruch. Im Original ist The Big Crumble. Klingt noch ein bisschen besser. Und so bezeichnet wird der Ausbruch eines tödlichen Virus, das einen Großteil der Menschheit dahingerafft hat. Und mit einem weiteren mysteriösen Ereignis in Verbindung steht, denn zur gleichen Zeit sind alle fortangeborenen Kinder sogenannte Hybride mit gleichzeitig menschlichen als auch tierischen Merkmalen.
Keine Ausnahmen, alle Kinder, die danach
geboren. Ich meine, es sind alle.
Okay, interessant.
Müsste man nochmal genau gucken, aber ich meine, es sind alle. So auch der Hirschmensch-Junge, Gus, der Hauptcharakter, der sein behütetes Leben im Wald hinter sich lassen musste zu Beginn der Serie, als dann sein Vater stirbt, ist jetzt ein kleiner Spoiler für Folge 1. Und der Antrieb für sein Abenteuer war, dass er seine verschollene Mutter finden will. Und dann auf dieser großen Reise lernt Gus natürlich ganz viele neue Verbündete, aber auch Feinde kennen, um mal spoilerfrei zu bleiben. Und in Staffel 2 verschlägt es nun alle Charaktere in Richtung Alaska. Es wird eine kalte Staffel, wo wir und Gus hoffentlich Antworten auf all die Fragen rund um die Ursprünge der Hybriden und des Virus und vielleicht eine Heilung bekommen.
Ja, der Trailer wirft auf jeden Fall schon die spannende Frage auf, was war zuerst da? Das Huhn oder das Ei? Nein, natürlich
Hybriden oder
das Virus, genau. Mal gucken, welche Antworten die dritte Staffel dann liefern wird. Wird die dritte weiterhin von Robert Downey Jr. produziert? Das ist das, was ich mir aus Staffel 1 gemerkt habe.
Ja, er und seine Frau Susan, die produzieren die Serie, genau.
Okay.
Ich bin auf jeden Fall froh, dass es einen Abschluss gibt, weil es ist auch nicht selbstverständlich bei Netflix-Serien, dass sie immer einen Abschluss bekommen.
Leider war.
Und ich muss sagen, als Fan der Vorlage, ich habe den Graphic Novel geliebt, deswegen wurde ich am Anfang überhaupt nicht warm mit der Serie, weil sie komplett anderen Grundton hat als die Comics. Die Comics sind eher so nihilistisch, schonungslos und die Serie, Netflix-Serie stattdessen halt mehr so auf Familienabenteuer, ein bisschen wholesome getrimmt, was aber nicht heißt, dass es keine brutalen Szenen und Momente gibt in der Serie. Aber für das, was es ist, jetzt, ich konnte mich dann doch irgendwann damit arrangieren, dass es was anderes ist. Es ist genau wie bei dieses Lock and Key. Da ist ja auch die Serie ganz anders als der Comic. Aber war doch ganz recht gut gemacht, finde ich jetzt, Sweet Tooth. Ich habe die erste und die zweite Staffel auch gesehen und gucke mir jetzt auf jeden Fall auch das Finale an.
Okay, also wenn du sagst, der Ton verbleibt dann auch so Staffel 2 und Staffel 3 wie in Staffel 1, dann werde ich sie, glaube ich, skippen. Ich hab nach Staffel 1 aufgehört, weil ich gedacht habe, eigentlich finde ich total spannend, so dieses Fantasy-postapokalyptische Setting mit den Hybriden und so.
Die sind auch sehr knuffig.
Aber es reicht nicht, dass sie so süß sind. Sie müssen auch irgendwie mir noch mehr geben. Deswegen, naja, gut. Aber schön, dass alle Sweet Tooth-Fans trotzdem jetzt noch den Abschluss kriegen am 6. Juni bei Netflix, wo dann alle Folgen auf einmal kommen, wie wir das wahrscheinlich gewohnt sind bei Netflix.
Sind es 8, glaube ich, ne?
8 Stück?
8 Stück.
Klingt glaubhaft.
Ja.
Dann mache ich weiter. Am 7.6. wir bewegen uns hier in Riesenschritten voran durch den Monat.
Wieder auf Disney Plus.
Sind wir wieder zurück bei Disney Plus. Und da startet ein Mode-Biopic namens Becoming Karl Lagerfeld.
Um wen es da wohl geht.
Ja, ich kann es dir gar nicht denken, oder? Nachdem wir jetzt so diverse Filme und Serien wie Hairston, Coco Chanel oder The New Look zuletzt bei Apple TV Plus über Christian Dior gesehen und mitbekommen haben, will jetzt auch Disney Plus als seine eigene Modeserie und hat sich da Karl Lagerfeld rausgesucht, einen deutschen Modeschöpfer, der allerdings vor allem in Frankreich, Paris tätig war und hat dann sich wahrscheinlich auch gedacht, wen können wir denn da besetzen, so einen richtig Bekannten, der gut tanzen kann. Und Daniel Brühl übernimmt die Hauptrolle in dieser Serie. Das macht es tatsächlich für mich auch sehr interessant, obwohl ich sonst nicht so an Modestoffen interessiert bin. Es ist eine 6-episodige französische Miniserie. Also wir haben natürlich eine deutsche Hauptfigur, aber die Produktion ist eine französische. Und Und das Ganze basiert auf der Biografie, die die französische Journalistin Raphaëlle Baquet 2019 geschrieben hat, die den Titel Kaiser Karl trägt. Das war auch der Arbeitstitel der Serie, aber sie haben sich anscheinend später noch dazu entschieden, deutlicher zu machen, um wen es geht. Und deshalb heißt sie jetzt Becoming Karl Lagerfeld.
Und nicht um Kaiser Karl.
Trotzdem geht es um Kaiser Karl, das war ja sein Spitzname. In den 70ern hat er dann seinen großen Aufstieg hingelegt und in den 1970er Jahren ist die Pariser Modeszene vor allem so von der Haute Couture von Yves Saint Laurent bestimmt. Also so ganz edle Stoffe, die sich eigentlich keiner leisten kann auf dem Laufsteg. Und dessen Partner Pierre Berger, der liegt so ein bisschen in der Rivalität mit diesem komischen deutschen Aufsteiger, da Karl Lagerfeld, der sich da reindrängen will in dieses Feld. Wir haben also auch viele so ein bisschen queere Strömungen der Epoche mit drin und Karls Beziehung zu Jacques de Basquiat, der auch noch eine Rolle spielt. Und aber wir hängen uns natürlich vor allem an die Hauptfigur, die jetzt versuchen muss, irgendwie sich Respekt zu erarbeiten, obwohl niemand diesen Deutschen wirklich ernst nehmen will. Also wie soll der Deutsche da Mode schaffen in Paris? Er wird da belächelt und nicht ernst genommen. Aber statt diese Ablehnung halt als Entkräftigung seines Wunsches zu werten, ist das eher so, das stachelt seinen Ehrgeiz an, dass er da wirklich jetzt durchstarten will. Und interessant ist auch, dass er eher der Vertreter dieser Moderichtung Prêt-à-porter ist, also Mode, die man auch direkt anziehen kann. So als normaler Mensch könnte man die draußen tragen. Im Gegensatz zu dem, was auf dem Laufsteg mit großen Schleifen und Schleiern und sonst was passiert ist, was natürlich niemand...
Mich?
Nee, also weiß ich nicht, habe ich noch nicht draußen beobachtet, dass die Leute über den Bürgersteig gehen und sagen, ja, guck mal, meine Schleife, die 3 Meter hinter mir her schleift. Erschaffen wurde die Serie von Jennifer Haave oder Haave, wahrscheinlich eine französische Aussprache eher. Die hat sowas wie Unfaithful oder das französische Club der Roten Bänder als Drehbuchautorin geschrieben, hat da also ein bisschen Erfahrung. Und zusammen mit Isor Pisani-Ferry, der zum Beispiel für Netflix schon diese Fantasy-Serie Vampire gemacht hat. Also haben beide schon Serienerfahrung durchaus mitgebracht. Und neben Daniel Brühl, der natürlich das Stargesicht der Serie ist, gibt es dann auch noch viele französische DarstellerInnen, die ihr vielleicht schon mal gesehen habt, wie Agnès Jarry, Théodore Pellerin oder Alex Lutz, Arnaud Valois.
Sagt mir niemand was.
Guckt euch, es ist immer so, bei französischen Stars ist es bei mir auch immer so, ich denke mal, der Name sagt mir nichts und dann gucke ich mir die an und denke, ja, habe ich schon mal gesehen. Ja. Also guckt euch einfach mal den Cast an, dann wisst ihr, ob ihr sie kennt oder nicht. Wen du hingegen kennst, Max, ist wahrscheinlich Sunny Meles, die mitspielt, weil sie einen berühmten, kotzenden Auftritt hat in Triangle of Sadness.
Ach, die.
Genau die. Die ist als Marlene Dietrich dabei. Und außerdem gibt es ja dann, wenn man sich den Cast anguckt, noch so ein bisschen Namen wie Andy Warhol wird zum Beispiel von jemandem verkörpert, dass man denkt, okay, das ist auch so ein bisschen so ein Zeitbild, was da gezeichnet wird in diesen sechs Episoden. Und deswegen denke ich, könnte sich das lohnen mit einem gut aufgelegten Daniel Brühl, der da diesen Karl Lagerfeld-Cast anführt. Und wenn euch das interessiert, dann guckt euch das ab dem 7.6. bei Disney Plus an.
Ich warte jetzt auf das nächste MCU, das Mode Cinematic Universe.
Mal gucken, ob sie die irgendwann alle verbinden, diese Modeproduktionen. Wir gehen weiter zum nächsten Streamingdienst.
Oh, jetzt wird's spannend.
Endlich springen wir in die nächste Woche. Ein Riesenschritt zum 12. Juni geht es jetzt. Und da startet Aus Mangel an Beweisen. Oder wenn ihr lieber den englischen Titel hören wollt, der ist Presumed Innocent. Und da merkt man schon, ich finde den englischen ein bisschen besser, weil das ist halt so der erste Teil von der englischen Phrase, die ja heißt Presumed Innocent Until Proven Guilty. Also so lange unschuldig, bis man das Gegenteil beweist, bis man die Schuld vielleicht nachweisen kann. Gut, aus Mangel, aus Beweisen kann auch alles bedeuten im Deutschen. Aber es geht um einen erschütternden Mord, der die Chicagoer Gerichtswelt nicht zuletzt deshalb so mitnimmt, weil da eine Anwältin aus den eigenen Reihen das Opfer ist. Und verdächtigt wird der Anwalt Rusty Savage, der sich jetzt vor Gericht verteidigen muss und da natürlich auch seine Familie, Ehe darunter leidet, dass er da vielleicht ein Mörder sein könnte, der gleichzeitig Anwalt ist. Der droht dann natürlich so ein bisschen unter dem Druck zu zerbrechen, wenn vielleicht alles ans Licht gezerrt wird. Aber nur weil er zum Beispiel eine Affäre hatte, könnte ja sein, muss es ja nicht heißen, dass er dann die Frau auch umgebracht hat. Und er betont immer wieder, was im Trailer sehr cool geschnitten wird, so, ich habe sie nicht getötet, ich habe sie nicht getötet.
Und aber ich habe sie gestalkt, sagt der Trailer.
Und da zieht uns die Serie dann in so einen Strudel aus Sex, Politik, Besessenheit und Gefühlen. Und das sieht, finde ich, sehr, sehr spannend aus. Also ich persönlich bin ja schon großer Fan von so Gerichtsthrillern, wo die große Frage im Raum steht, schuldig oder nicht schuldig. Ich glaube, darauf läuft es ja auch einfach hinaus. Und wenn euch der Name aus Mangel an Beweisen oder Presumed Innocent bekannt vorkommt, liegt das vielleicht daran, dass ihr den 1990er Film mit Harrison Ford gesehen habt, der ebenfalls auf dem Scott Turow-Roman basiert, der hier der Serie zugrunde liegt.
Sogar auch Fortsetzungen dazu. Mhm.
Aber was sagt uns das über den Ausgang dieser Geschichte?
Na, es gibt auch Fortsetzungen über andere Charaktere.
Ach so, okay. Genau, und das ist jetzt also diese neue Verfilmung des Buches, das 1987 veröffentlicht wurde. Ich muss zugeben, ich habe die erste Verfilmung nicht gesehen.
Ich auch nicht.
Gibt es auch nur zu leihen, aber ich dachte auch, eigentlich will ich jetzt diese neue Serie auch so unvoreingenommen gucken, dass ich noch nicht weiß, wie es ausgeht, wenn ich mir jetzt einen 2-Stunden-Film angucke. Und besonders interessant ist natürlich auch, dass die Hauptfigur gespielt wird von, weißt du's, Max?
Ja, ich hab's schon gesehen. Jack Gyllenhaal.
Jack Gyllenhaal, genau. Der, witzigerweise, ich finde, Jack Gyllenhaal macht irgendwie gerade viele Remakes.
Also der Roadhouse-Star.
Genau, er war jetzt gerade in Roadhouse, dem Remake von Amazon, zu sehen, wo er Patrick Swayzes Figur neu verkörpert hat. Dann hat er jetzt vor einer Weile, ich glaube vor 2-3 Jahren, auch The Guilty, das Remake gehabt. Also ich glaube, er mag Stoffe, die im Ausland gut ankamen, die legt er gerne in den USA mit neu auf. Genau. Und ich habe auch ein bisschen denken müssen an, da gab es noch eine andere Apple-TV-Produktion, die vor 2 Jahren oder so kam, Defending Jacob, verschwiegen, wo es ja auch darum geht, hat ein Junge gemordet oder nicht. Ich glaube, dass...
Mit Chris Evans.
Ja, die holen sich da ihre Stars ran, um zu untersuchen, in 8 Folgen, wie es da weitergeht. Und es gibt natürlich, wie so häufig bei Apple TV Plus, 2 gleich zum Auftakt, dass man so ein bisschen einsteigen kann und der Rest kommt dann wöchentlich.
Und da steckt auch ein richtiger Anwaltsserienexperte dahinter.
Das ist richtig. Der Serienschöpfer ist nämlich David E. Kelly. Den habt ihr bestimmt schon mal gehört, wenn ihr uns schon eine Weile zuhört, weil der einfach so ein Serienschöpfer ist, den man nach einer Weile kennt, wenn man sowas wie Big Little Lies, The Undoing mit Nicole Kidman, da ging es ja auch um Schuld und Unschuld, gesehen hat, Nine Perfect Strangers, The Practice, Big Sky, Love and Death, Lincoln Lawyer, da ist auch wieder der Lawyer mit drin. Aber natürlich sein großer Claim to Fame von vor ein paar Jahren ist, dass er der Serienschöpfer von Ally McBeal ist.
Und Boston Legal.
Ja, da, also ich glaube, der mag das da im Gericht, sich auszutoben. Und ich mag nicht alle seiner Serien, die er in letzter Zeit so gemacht hat, weil er halt auch sehr viele raushaut. Aber ich verspreche mir trotzdem ziemlich viel davon, gerade wenn man so, ich hoffe, er geht so in die Big Little Lies Richtung damit, dass man da dranbleibt und sich jede Woche und aufs Neue fragt.
Wer war es denn jetzt?
Ja. Und außerdem ist natürlich der Cast auch super. Also neben Jack Gyllenhaal, den ihr wahrscheinlich aus Nightcrawler oder Prisoners oder sonstigen großen Filmen kennt, ist auch noch Ruth Negga dabei, die ich sehr gerne sehe.
Seine Ehefrau.
Von Jack Gyllenhaal? Achso, ja. Nee, erst von nicht, der Figur. Nicht, ich weiß
von gar. Rusty.
Ja, ja.
Die ist Barbara Savage.
Genau, sie spielt die Ehefrau. Habt ihr vielleicht in Preacher oder Loving gesehen? Bill Camp ist dabei, der immer so ein typisches Nebendarstellergesicht ist, was man überall gesehen hat. The Night Of, denke ich meistens an ihm. Peter Sarsgaard aus Dopesick und Kinsey.
Ihr werdet den hassen.
Okay. Lily Rabe aus American Horror Story, Elizabeth Marvel aus Homeland, Renate Reinswe aus Der schlimmste Mensch der Welt, die ist groß im Kommen, die solltet ihr im Blick behalten. Die hat gerade viele gute Filme und Serien.
Sie ist das Opfer, ne?
Das Opfer, genau. Aber es gibt ja Rückblicke, also hat sie schon Auftritte. Genau, also super Cast, spannende Thematik. Ich werde es mir auf jeden Fall angucken. Aus Mangel an Beweisen startet am 12. Juni bei Apple TV Plus.
Ich würde auch mal raten, packt's auf die Merkliste.
Okay, Max spricht schon wieder mit Erfahrung, die er nicht teilen darf.
Allein für das Ekelpaket Peter Skarsgård.
Okay.
Oder? Nee, Sarsgaard.
Sarsgaard.
Nicht Skarsgård.
Er gehört nicht zum Skarsgård, klar. Der hat aber so einen ähnlichen Namen. Genau.
Sarsgaard. Genau.
Und dann kommen wir jetzt zu einer großen Serie am 13. Juni, auf die sich viele schon sehr lange freuen und ich eigentlich auch spätestens seit es einen großartigen lächelnden Teaser ganz am Anfang des Jahres gab, da wurde großartig das Amazon-Lächeln, du kennst ja dieses Logo,
ja,
ne? Über das Lächeln einer Figur geschnitten, die sehr gruselig lächeln kann.
Mhm.
Ich rede natürlich von Homelander und die Serie, von der wir reden, ist natürlich The Boys Staffel 4, die jetzt zu Amazon kommt. Max.
Genau, du sagst, wir haben lange gewartet. Wir haben 2 Jahre gewartet.
Echt? So lange ist das her?
Dazwischen gab es nämlich noch ein Spin-off.
Das ja gut, Gen V hat es ein bisschen überbrückt im letzten Herbst, ja.
Genau. Ich glaube, das ist jetzt so ein bisschen vielleicht der Tonus, dass sie immer alle 2 Jahre eine The Boys Staffel und dazwischen kommt dann Gen V oder eine andere
Spin-off-Serie. Also ich kann es auch verstehen, dass man nicht so hetzen muss, aber es ist natürlich dann hart.
Ja.
Okay.
Also, es gibt wieder blutiges und brutales Superheldenchaos im Juni. 8 neue Folgen, 3 zum Auftakt und Staffel 5 ist sogar schon bestellt. Also es geht auf jeden Fall weiter. Und wir hatten schon ein paar Podcasts zu The Boys. Mhm. Also ich glaube, nach 5 Jahren brauche ich jetzt nicht mehr das Konzept der Serie erklären. Ich mache es einfach mal eher so, was wir von Staffel 4 erwarten können. Mhm. Wir erinnern uns zurück in Staffel 3. Kleiner Spoiler, falls ihr Staffel 3 nicht gesehen habt, überspringt jetzt eine Minute. Billy Butcher hat nur noch wenige Monate zu leben. Das war das Ende von Staffel 3. Und jetzt hat er so gut wie alles verloren. Beckers Sohn Ryan hat sich auf Homelanders Seite geschlagen. Sein Team hat die Schnauze voll von seinen Lügen und setzt ihn als Anführer ab. Aber das Team muss natürlich irgendwie wieder zusammenfinden dann in dieser Staffel, denn die Gefahr durch Homelander und die bösen Seven, es gab jetzt ein Bild, auf dem aber nur 6 waren. Mal gucken, wie sie das lösen.
Ein unsichtbarer Max.
Vielleicht, oder ein ganz kleiner. Ganz kleiner, der 7. Genau. Die ist natürlich immer noch da, die Gefahr, und Butcher hat eine grausame Lösung ins Auge gefasst, und zwar ein Virus, das Supes töten kann. Das wurde auch in Gen V schon thematisiert. Ja. Genau. Und dann haben wir natürlich auf der anderen Seite Homelander, der sollte ja eigentlich wegen Mordes an einem Demonstranten vor Gericht stehen. Das war das Ende von Staffel 3.
Ich erinnere mich.
Was der Trailer jetzt nicht so aussehen lässt, denn Homie nutzt das aufgeheizte Klima in der Bevölkerung zu seinen Gunsten und arbeitet dann auch dabei mit Victoria Newman zusammen, die gerade Wahlkampf betreibt, diese Soup-Politikerin, die vielleicht die erste Soup im Oval Office werden könnte.
Aber keiner weiß es.
Mal gucken, wie der ausgeht. Nicht, oh Gott, bitte nicht President Homelander nächste Staffel. Das ist meine größte Befürchtung. Ich denke, das wird darauf hinauslaufen.
Ich glaube tatsächlich auch, dass sie gerade ziemlich auf die US-Wahl schielen, wo, ist ja auch gerade Trump-Prozess und so.
Eieiei. President Homelander, dann sind wir verloren. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf Staffel 4. Ob die sich wirklich trauen, Butchers ablaufende Lebenszeit wirklich konsequent durchzuerzählen und ihn sterben zu lassen?
Glaubst du wirklich? Interessant.
Nee, das ist so meine Frage.
Ja.
Ob die jetzt sich einfach ein blödes Schlupfloch suchen oder ob sie das einfach mal knallhart durchziehen.
Ja.
Können ja auch sagen, er hat dann am Ende nur noch wenige Tage zu leben und Staffel 5 sind dann die letzten 7 Tage von Billy Butcher oder so.
Ja. Mal schauen.
Mal gucken.
Sie sind ja recht radikal in der Vergangenheit gewesen. Wäre interessant, mal so eine richtig große Hauptfigur zu killen.
Und neu dabei in Staffel 4, eine neue Nebenfigur gespielt. Man weiß noch nicht, welche das ist, aber wir wissen, Jeffrey Dean Morgan spielt mit in Staffel 4. Ein weiterer Supernatural-Star. Ich glaube, der einzige, es gibt nur noch einen Supernatural-Star, der noch nicht in The Boys ist. Und das ist
Jared Padalecki,
der fehlt erst in Staffel 5.
Genau, ich wollte gerade sagen, jetzt wurde ja gerade Walker abgesetzt. Ne? Jetzt hat er ja Zeit, jetzt kann er ja trainieren. Seine Aussage, als er gefragt wurde, ob er nicht auch mal bei The Boys vorbeischauen würde, war ja, ja, wenn man mich rechtzeitig vorwarnt, weil ich weiß ja, was man mir dann zumutet mit Eric Kripke und so, ne, dass er sich dann ausziehen muss.
Ich weiß, dass ich nackt sein muss in der Serie.
Dann muss er erstmal trainieren als Familienvater. Und noch ein Supernatural-Star, der in Staffel 4 dabei kommt, vorbeikommt, weißt du das schon?
Nee.
Rob Benedict ist auch dabei, auch in einer unbekannten Rolle. Mhm. Hat niemand geringeren als Gott in Supernatural gespielt.
Der?
Ja, ja. Also halt die Augen offen. Ich habe letztens mal nachgezählt und sogar einen Artikel dazu geschrieben, dass inzwischen 13 Stars als Überläufer dabei sind in The Boys, die eigentlich in Supernatural waren. Also Eric Kripke als so ein Serienschöpfer von beiden Formaten hat sich wahrscheinlich gedacht, ja, kenne ich, nehme ich wieder mit rein, die Leute.
Zählt dann der Black Noir Darsteller zweimal, weil er jetzt Black Noir 2 spielt?
Nein.
Genau, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob die Serie noch den Herogasm toppen kann aus Staffel 3 und die ganzen Termite-Szenen.
Weiß man, ob Jensen Ackles schon wieder dabei ist jetzt? Als
ich glaube in der Staffel nicht.
In der Staffel nicht, okay.
Ist er erstmal außer Pflicht gesetzt.
Okay. Ich bin auch sehr gespannt.
Der darf dann zurückkommen, wenn Jared Padalecki da ist, bitte.
Wahrscheinlich.
Damit die beiden aufeinandertreffen.
Als, was haben wir dann noch? Er war ja eher so ein russisch Indoktrinierter. Dann gibt's noch, was gibt's noch für Länder, die sich da reinzwacken können? Keine Ahnung.
Vielleicht ist Jared Padalecki einfach nur ein Passant, der dann direkt von ihm gekillt wird.
Ja, vielleicht. Wie viele Folgen hat die neue Staffel?
Auch wieder 8 Folgen und 3 zum Auftakt.
Okay.
Also da habt ihr das ganze Wochenende zu tun, weil die Folgen sind ja immer über eine Stunde lang. Und dann wieder wöchentlich bis in den Juli rein.
Sehr cool. Da haben wir den Sommer was zu tun, ausgezeichnet. Startet einen Tag vor der Fußball-EM, mutig, am 13.06. Ebenfalls am 13.06., damit wir auch was zu gucken haben, kommt jetzt der halbe Serientipp.
So ein Einschub.
Genau, noch einfach zur Erinnerung, am 13.06. geht auch Bridgerton Staffel 3 Teil 2 weiter. Da hatten wir ja nur 4 Folgen letzten Monat und jetzt kommen die anderen 4, die Staffel dann abschließen
kommen
werden.
Kommen jetzt die guten 4.
Oh, du bist, okay, interessant. Du bist anscheinend etwas enttäuscht vom Auftakt gewesen. Ich muss auch zugeben, es war mir ein bisschen zu reibungslos alles bisher.
Ja.
Also es lief so in einer Folge hier, sie entschließt sich jemanden zu heiraten, wenn es dann sein muss, dann erkennt er seine Liebe, dann kommt eine kurze Rivale rein und dann, ach, ist schön alles Friede, Freude, Eierkuchen.
Colin ist einfach so langweilig. Die anderen Love Interests, die hatten immer noch so, die waren brooding, die hatten so ein Trauma noch, was sie verarbeiten
aber
mussten.
Aber ich glaube tatsächlich, das kommt jetzt noch im zweiten Teil, weil einfach, also weil so wenig Konflikt im ersten Teil war, dachte ich, jetzt gibt's noch das Whistledown-Geheimnis.
Ja, das wird wahrscheinlich ganz groß
sein. Und ich habe auch das Gefühl, er hat irgendein Geheimnis, was noch nicht so richtig aufgedeckt wurde. Irgendwie auf seinen Reisen wird immer irgendwie sowas angedeutet, als wenn ihn da irgendwas beschäftigt und... Mhm. Keine Ahnung, vielleicht hat er eine zweite Frau oder ein Kind schon irgendwo gezeugt. Aber ich glaube, da wird jetzt in Staffel, in dem zweiten Teil noch was groß passieren. Wir wissen es noch nicht, aber ich freue mich auf jeden Fall drauf, da wieder ein bisschen einzusteigen.
Mal gucken, wie oft man die Kutschenszene noch gucken kann bis zum 13.06.
Wieso
wie
das?
Oft man sie noch einströmen kann.
Ah ja.
Hab sie schon ein paar Mal gesehen. Das war das große Highlight.
Ja, ja, genau. Und welcher Song war das, der jetzt wieder dadurch ganz berühmt geworden ist? Von Bull, nee, Bulldog?
Pitbull.
Pitbull.
Ein Hund. Bulldog. Von Pitbull.
Schon witzig, wie so eine Serie dann wieder so ein Musikalben-Eigenleben auch lostreten kann. Ja, okay. Aber genau, deshalb nur zur kurzen Erinnerung. Wir stellen euch die Serie jetzt nicht nochmal ausführlich vor, weil wir es letzten Monat schon gemacht haben. Am 13.06. geht dann Bridgerton weiter. Und damit springen wir zur nächsten Netflix-Serie, die einen Tag später startet.
Weniger romantisch.
Weniger romantisch am 14.06. Was kommt da, Max?
Yoko Anvers, Nightmares and Daydreams, sagt jetzt wahrscheinlich niemandem irgendwas. Aber es ist auf jeden Fall so eine übernatürliche Sci-Fi-Horror-Anthologie-Serie sein. Und für Horrorserien bin ich ja sowieso mal zu begeistern. Und der Yoko Anvers im Titel der Serie, das ist ein sehr spannender Regisseur aus dem indonesischen Horrorkino. Mhm. Der, also zwei seiner Filme fand ich auch ganz toll. Satan's Slaves und Satan's Slaves 2 Communion hat er unter anderem gemacht.
Habe ich leider beide nicht gesehen.
Das ist das indonesische, so ein Mix aus Conjuring und Insidious. Mhm. Ganz, ganz interessant. Und man weiß zur Serie eigentlich noch nicht so ganz so viel. Also laut Netflix, die Handlung, es geht um gewöhnliche Menschen, die mysteriösen Phänomenen begegnen, die wir noch nie zuvor gesehen haben. Ist dies ein Zeichen für eine Bedrohung, die unsere Welt angreift? Ich habe immer noch keine Ahnung, worum es geht. Auch nach dem Trailer nicht.
Ja,
es sind
ja
einfach nur sehr coole, creepy Bilder. Das Ganze sind 7 Folgen. Und diese 7 Folgen sollen jeweils eigenständige Geschichten erzählen, die zwischen 1985 und 2024 spielen, zeitlich.
Breites Spektrum,
ja,
okay.
Aber untereinander verbunden sein sollen.
Also Anthologie mit so Querverweisen,
genau.
Erwartet uns dann. Okay. Ja, Max hat zu mir gesagt, guck dir mal das Poster an. Und dann habe ich das Poster angeguckt und sagte, ja, die Serie nehmen wir mit rein.
Das sieht
sehr, sehr skurril aus. Also gerade die Bilder, die versprechen da schon viel so an sehr interessanten Horrorfacetten.
Sci-Fi.
Ja, genau. Deshalb merkt euch dann schon mal Yoko Anvers Nightmares and Dreams vor für den 14.06., wenn ihr mal was Abgedrehtes sehen wollt im Juni. Was weniger abgedreht ist, vielleicht, man weiß
Sau
es nicht.
Abgedreht.
Startet am 17. Juni. Wir warten schon ewig drauf. Es ist 2 Jahre her, dass wir die letzte Riesenstaffel haben. Und jetzt kommt endlich The House of the Dragon, das große Game of Thrones Spin-off über die Targaryens und ihre großen Drachen zurück.
Familienduell.
Die zweite Staffel kommt zu Sky, oder Max?
Genau. 2 Jahre, echt. Das ist echt. The
also
Boys
nicht ganz,
Jahre,
also fehlen glaube ich ein
House
paar Monate,
Dragon,
2
Jahre,
aber trotzdem.
Herr der Ringe, 2 Jahre.
Ja.
Jetzt nur noch alle 2 Jahre, 8 Folgen, ist ein bisschen, da komme ich nicht mit klar. So, diesmal sind es aber nicht 10 Folgen wie in der ersten Staffel, sondern nur 8.
Oh.
Genau, ab dem 17. Juni und dann wöchentlich parallel zur US-Ausstrahlung bis zum 4. August. Könnt ihr euch schon mal in den Terminkalender jeden Montag eintragen. House of the Dragon Staffel 2 gucken.
Wir sind dann pünktlich fertig, bevor am 29. August Ringe der Macht starten. Diesmal ordentlich abgestimmt aufeinander.
Und wir haben zu Staffel 1 damals schon einige Podcast-Folgen aufgenommen. Also wenn ihr euch perfekt auf Staffel 2 vorbereiten möchtet, dann hört euch gerne nochmal unsere Recaps auch an zu den einzelnen Folgen von House of the Dragon. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gehypt, weil jetzt der Targaryen-Krieg, der Drachentanz so richtig Fahrt aufnehmen wird. Das war ja alles so Vorbereitung. Das war quasi das Prequel zum Prequel, die erste Staffel. Und mit Blick auf George R. R. Martins Vorlage Feuer und Blut wird's sehr interessant in Staffel 2. Vielleicht nochmal kurz als Auffrischung. So grob heruntergebrochen, die Serie ist ein Prequel zu Game of Thrones und spielt ungefähr 200 Jahre vorher, vor den Ereignissen. Und es geht um die Konflikte innerhalb der Familie Targaryen und einen historischen Krieg, der auf die Thronfolge nach dem Tod des Königs zurückzuführen ist. Denn eigentlich war die Krone der erstgeborenen Tochter Rhaenyra Targaryen ihr versprochen. Dann aber riss der Familienzweig ihrer Schwiegermutter und ehemals besten Freundin Alicent die Macht an sich und platziert den jüngeren Aegon II. Auf dem Thron. Und was das Fass
Aegon klingt wie Aegon von der Olsenbahn.
Aegon. Aegon. Und was das Fass aber endgültig zum Überlaufen bringt, ist dann ein tragischer Drachenunfall, ohne ihn jetzt zu spoilern, am Ende von Staffel 1, der so jetzt zum Katalysator weiterer erschütternde Ereignisse wird. Leider haben wir noch nichts von Staffel 2 sehen können. Bisschen traurig. Aber,
außer den Trailer.
Außer den Trailer.
Und die sehen großartig aus.
Aber nicht die zweite Staffel. Aber die Vorlage gibt schon einige Highlights vor, die wir erwarten können. Ich spoilere die natürlich nicht. Aber so die Poster und Trailer haben natürlich jetzt den Drachentanz schon mal perfekt vorbereitet mit diesem Team Schwarz gegen Team Grün. Also die beiden Fraktionen innerhalb der Targaryens und der Poster-Tagline. Jeder muss sich entscheiden. Esther.
Du musst dich entscheiden, Max.
Esther, und? Ich habe zuerst die Frage gestellt. Team Grün oder Team Schwarz?
Also ich bin...
Team Rot gibt's nicht.
Nach Staffel 1 bin ich Team Schwarz. Aber ich weiß, dass Staffel 2 das ändern könnte.
Ja, also es gibt da so einen Moment, der, glaube ich, in Staffel 2 zu sehen sein wird, der nochmal so ein bisschen das Verhältnis der Sympathien ändern könnte.
Blut und Käse.
Blut und Käse.
ja.
Auf jeden Fall freue ich mich wieder auf ganz viele schöne Intrigen auf beiden Seiten und Vorbereitungen auf eine mögliche Konfrontation. Es ist ja auch interessant, so dass eigentlich so diese Kinder jetzt von den Targaryens diesen Krieg austragen müssen.
Ja, ja, ist ein bisschen natürlich wie die Starks auch in Game of Thrones, ne? Da hat man auch eher so die Elterngeneration am Anfang und dann müssen sie langsam mehr Verantwortung übernehmen. Also
bis dann irgendwann keine Kinder mehr übrig sind.
Mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf. Und gerade so im Trailer gibt es dann auch so ein paar Momente. Da gibt es zum Beispiel so diesen riesigen Drachen, der über den Wald kommt und über den See fliegt. Und ich sitze da und denke, ich weiß genau, was als nächstes passiert. Oh mein Gott.
Es wurde ja schon vorher verraten, dass es zwei große Schlachten in der Staffel zu sehen gibt. Ich habe schon eine grobe Ahnung, welche das sein könnten. Mhm. Du wahrscheinlich auch.
Ja.
Wird sehr interessant. Obwohl das ja jetzt eigentlich auch nicht so die Stärke war von der Serie. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass das so ein Schlachtenepos wird, die zweite Staffel, weil die Stärke von der ersten Staffel waren schon
ist ja die Charaktere und die Beziehungen untereinander. Aber andererseits, wenn wir an Game of Thrones zurückdenken, da gibt's halt auch so ein paar Schlachtenepisoden, die einfach sich so in die Erinnerung gefräst haben, die man nicht immer wieder gucken kann. Insofern hoffe ich mal, dass die da jetzt einfach auch in der Richtung nachliefern. Und wenn es in der Vorlage drin ist, dann muss man halt die großen Aneinandertreffen von Armeen und Drachen auch bringen.
Schlacht an der Gurgel.
Ja, ja. Also ihr merkt schon, wir freuen uns riesig auf House of the Dragon Staffel 2. Am 17.06. geht's bei Sky bzw. Wow los. Und dann hört ihr wahrscheinlich auch noch mehr von uns. Mal gucken. Wir werden da sicherlich nicht aufhören können, von zu reden, wenn sie wieder so gut ist wie die erste Staffel. Mal schauen.
Gucken, ob Jenny dann wieder wöchentlich über ihre Lieblingsdrachen der Woche spricht.
Heute lernen wir diesen kennen. Gut, aber jetzt ist es noch nicht so weit. Wir haben euch hoffentlich ein bisschen Vorfreude gemacht und springen jetzt weiter zum Ende des Monats, machen einen großen 10-Tage-Sprung zum 27.06. Da startet nämlich auch noch was von Amazon, was wir euch empfehlen wollen.
Wenn die Bridgerton-Flaute beginnt.
Das ist, finde ich, auch sehr interessant positioniert, wenn man so Zeit hatte, Bridgerton Staffel 3 zu Ende zu gucken. Dann gibt's bei Amazon My Lady Jane, was so ein bisschen in eine ähnliche Sparte haut, aber natürlich doch ein bisschen anderen Tonfall hat. Es ist eine britische Serie, 8 Folgen lang, die wöchentlich gezeigt wird und basiert auf der Young Adult Jugendreihe The Lady Janies, die zwischen 2016 und 20 von Cynthia Hand, Brody Ashton und Jodie Meadows veröffentlicht wurde. Es sind 3 Bücher, die nennen sich My Lady Jane, My Plain Jane und My Calamity Jane.
Oh Gott.
Und wie ihr euch jetzt sicherlich denken könnt, heißt die Hauptfigur Jane. Ihre ambitionierte Mutter verkauft die Hand von der jungen Jane, die jetzt gerade im heiratsfähigen Alter ist und adelig, an den höchsten Bieter. Und das ist dann ihr Ehemann im Spee, Guilford Dudley, der auch noch ärgerlicherweise sehr attraktiv ist und ein dunkles Geheimnis hat, dass sie beide töten könnte. Und eine große Verschwörung ist nebenbei noch im Gange, denn ihr Cousin, also von Lady Jane, der ist der König Edward von Großbritannien, soll ermordet werden und das stürzt natürlich das Königreich so ein bisschen ins Chaos. Und das Interessante ist, diese Geschichte basiert auf der echten Lady Jane Grey, die als Jugendliche zur Königin deklariert wurde und mit 16 hingerichtet wurde. Aber
kein Happy End.
Die Serie geht hier historisch alternative Wege, ach so. Das gleich im Vorfeld. Und so entgeht unsere Lady Jane hier der Henkersaxt, zumindest zunächst. Ich weiß nicht, wie die Serie endet, aber erstmal sieht es so aus, als würde da ein anderer Weg eingeschlagen und führt dann ein Leben voller Romantik und Abenteuer. Und wer sich den Trailer ansieht, wird schon merken, da haben wir eine scharfzüngige, selbstständige Heldin, die auch mal Schwertkämpfe bestreitet und wieder so mit moderner Musik unterlegt. Der Trailer spricht von Lust auf den ersten Blick. Nicht Liebe, sondern Lust. Oh, es sieht alles ein bisschen abgedreht aus, aber ja. Es ist dann doch so interessant, dass ich denke, muss ich mal reinschauen. Die junge Hauptdarstellerin Emily Bader spielt Lady Jane. Die könnt ihr vielleicht kennen, wenn ihr Paranormal Activity Next of Kin gesehen habt. Ist wahrscheinlich auch ein bisschen länger her. Ihren Ehemann, den Lord Guilford Dudley, nicht verwandt mit Harry Potter Figuren, warte zumindest glaube ich das nicht, wird gespielt von Edward Blümel, den ihr vielleicht kennt aus A Discovery of Witches oder Killing Eve. Der ist jetzt gerade ein bisschen, glaube ich, im Aufsteigen begriffen. Aber wen ihr garantiert kennt, ist Dominic Cooper, der den Lord Seymour spielt, Rob Brydon als Lord Dudley, Jim Broadbent, weil wir gerade von Harry Potter geredet haben, als Duke of Leicester und Anna Chancellor als Lady Frances Grey, also die Mutter vielleicht aus 4 Hochzeiten und ein Todesfall. Also alles so bekannte britische Gesichter, wo man denkt, okay, die Serie, die will schon was Großes erreichen, hat sich da große Namen rangeholt. Die Serienschöpferin hingegen, Gemma Burgess, hat bisher noch nichts gemacht. Also ist das eigentlich ein unbeschriebenes Blatt, was uns da erwartet. Und ich will auf jeden Fall rausfinden, was uns My Lady Jane da erzählt bei Amazon mit den 8 Folgen.
Klingt jetzt nach Bridgerton mit ein bisschen mehr Action.
Ja, ja, genau. Genau, am 27.06. ist da der Start. Also wenn euch das jetzt angesprochen hat, dann merkt es euch gerne vor. Und dann haben wir noch eine Serie ganz am Ende des Junis hier, die wir euch unbedingt vorstellen wollen. Das ist The Responder Staffel 2, die zu Magenta TV kommt. Und ihr werdet euch vielleicht erinnern, ich glaube, wir haben die erste Staffel auch schon vor einer Weile mal vorgestellt, ist aber auch schon ein bisschen länger her. Das ist eine britische Polizeidramaserie, die 2022 zum ersten Mal beim BBC gestartet ist. 5 Folgen hatte die erste Staffel, 5 Folgen hat auch die zweite Staffel. Also eigentlich für ein guter Rahmen.
Snackable.
Ja, ja. Und die kommen dann vollständig auf einen Schlag zu Magenta TV am 29.06. Und ich finde, wenn wir schon keinen Sherlock-Nachschub bekommen, dann wenigstens Martin Freeman in einer anderen Krimi-Thriller-Serie. Er spielt nämlich den Polizisten Chris Carson. Der ist in Liverpool tätig und wurde aber vom Inspektor zum Inspektor runtergestuft. Der war Inspektor und ist jetzt nur noch so Officer, also Straßenstreife und sowas alles.
Streifenpolizist.
Genau, genau. Fährt also Nachtschichtstreifen im Stadtzentrum von Liverpool. Ist so ein bisschen, ich sag mal, ein moralisch ambivalenter Typ, kompromittierter Mann aus seiner Vergangenheit, will aber, oder arbeitet zumindest daran, irgendwie wieder auf den rechten Weg zurückzukommen, hat aber auch eine bisschen gewalttätige Ader. Und deswegen wird er natürlich sehr genau unter die Lupe genommen, was er so tut, sowohl zu Hause als auch auf Arbeit. Und in Staffel 2 versucht er sich jetzt besser zu verhalten und rechtschaffen zu bleiben. Aber da gibt es natürlich viele Stolperfallen, die ihn da schwierig werden können. Er hat zum Beispiel Geldschulden und diese ziehen ihn dann unfreiwillig in einen Drogenkrieg mit ein paar Top-Dealern in Liverpool hinein. Und wie man sich dann schon denken kann, ist es dann immer noch schwerer, dann den rechtschaffenden Polizisten zu geben. Außer macht er immer wieder die gleichen Fehler und fragt sich irgendwann, warum es eigentlich so hart ist und warum er so daran arbeitet, dem Gesetz treu zu bleiben, wenn es doch viel einfacher wäre, einfach zu sagen, nö, tschüss.
Ja. Und das ist die Origin-Story vom Joker.
Nein, nein. Also ich finde vor allem, ja, Martin Freeman kann ich mir immer angucken, großartiger Schauspieler, ob er nun Bilbo Beutlin in der Hobbit spielt oder Watson in der Sherlock-Serie und vielen anderen tollen Serien und Filmen. Außerdem hat die Serie ein bisschen für Aufsehen gesorgt, weil sie bei der BBC schon etwas eher gestartet ist und da dann gerade Bernard Hill gestorben war, also der Theoden-Darsteller aus Herr der Ringe, der hat darin jetzt wirklich seinen allerletzten Auftritt als Vater der Hauptfigur, als Tom Carson. Und das macht es natürlich auch noch ein bisschen wehmütig, da reinzugucken und zu sagen, boah, da darf er jetzt nochmal richtig aufspielen. Ansonsten im Cast haben wir noch Leute wie Mayanna Buring, die du vielleicht kennst als alter Witcher-Fan. Sie hat die Tissaia da gespielt. Die spielt die Frau Kate. Und ja, viele weitere, wie zum Beispiel Adelayo Adedayo aus Origin, die spielt seine wichtige Hauptfigur Kollegin. Oder Adam Nagatis, der aus The Terror vielleicht bekannt ist, der spielt den kriminellen Franny. Und das Interessante ist, also die Serie wurde tatsächlich auch in Liverpool gedreht vor Ort und hat so einen sehr düster, ernsten Tonfall. Also ist schon harte Kost und will realitätsnah sein und hat dann auch sehr gute Kritiken bekommen. Deshalb habe ich mal ein bisschen was mitgebracht, weil ich dachte, da wollt ihr vielleicht mal ein paar informierte Stimmen hören. Da schrieb nämlich ein Journalist zum Beispiel, The Responder ist unnachgiebig düster und zieht einen unentrinnbar spannend in seine Geschichte, wobei Martin Freemans zerknirscht niedergeschlagene Performance das Drama trägt. Und jemand anderes schrieb noch, Tony Soprano-Vergleiche drängen sich auf, aber auch unerwartete Humorfacetten sind dabei. Also, ja. 2023 hat Martin Freeman für die Rolle übrigens einen International Emmy gewonnen. Das spricht also auch für seine Performance. Und ich glaube, wenn wir zuletzt in The Rookie die Propaganda angeprangert sahen hier im Streamgestöber, ist das eher das Gegenteil hier zu sagen, okay, dieser Polizist ist nicht ganz auf dem rechten Weg zum Retter und Helden, sondern sehr zwiegespalten. Und ich fand es auch noch sehr interessant, dass der Serienschöpfer Tony Schumacher vorher selbst Polizist war. Mhm. Der hat also ganz viel von seinen eigenen Erfahrungen da verarbeitet, ist dann danach
korrupt.
Tatsächlich, man weiß es nicht, ne? Aber zumindest hat er da wahrscheinlich Einblicke in den englischen Polizeiapparat, ist danach Autor geworden, wahrscheinlich, weil er da nicht mehr drin sein wollte. Und deswegen, das macht es für mich dann nochmal interessanter, dass man sagt, okay, The Responder fußt tatsächlich auf sehr realen Erfahrungen. Und das könnt ihr auch miterleben am 29.06. bei Magenta TV mit 5 neuen Folgen, die dann alle auf einmal kommen. Und damit haben wir noch eine Serie, Max.
Ohne Datum.
Ohne Datum, aber sie kommt auf jeden Fall im Juni zu Netflix.
Eventuell kommt sie am 27. Juni. Das ist so ein Datum, was so ein bisschen rumgeschwirrt ist. Mhm. Aber bei Netflix war jetzt erstmal nur Juni ohne konkretes Datum in der Monatsvorschau dabei. Deswegen haben wir es jetzt mal ans Ende gestellt und die Serie heißt Supercell, wie die Superzelle vielleicht. Mhm. Und das ist eine neue Superhelden-Serie mit 6 Folgen und erinnert mich so ein bisschen so vom Konzept her an so ein Mix aus Misfits und The Umbrella Academy.
Ich habe noch an Sense8 gedacht irgendwie so ein bisschen.
Das vielleicht auch noch. Also alles mit drin. Also worum geht es? Im Zentrum der Serie stehen mehrere junge schwarze Personen aus South London, die eines Tages Superkräfte entwickeln, wo wir eben schon bei britischen Serien waren. Allen voran Michael, der zumindest laut Trailer die Fähigkeit besitzt, durch die Zeit zu springen. Und so findet er heraus, dass seine Verlobte Dion im Jahr 2024 sterben wird. Und dann trifft er auf eine Version von sich selbst aus der Fernzukunft, die ihm verrät, dass er sie retten kann. Dazu muss er aber 3 weitere Menschen mit Superkräften, die anderen 3, beschützen. Und im Trailer sagt er, wenn einer stirbt, dann stirbt auch sie. Das ist jetzt so seine Aufgabe. Showrunner und Autor und Regisseur dahinter ist der britische Rapper Rapman.
Okay.
Der Rapper mit dem kreativen Namen Rapman. Der hat zuvor auch den Spielfilm gemacht, A Blue Story Gangs of London aus dem Jahr 2019. Mhm. Und das ist jetzt seine erste große Serie für Netflix. Sieht sehr interessant aus, wie gesagt, so ein bisschen Misfits, so dieses raue britische und dann halt dieser Zeitreise-Twist. Wir wissen schon, dass irgendwas Schlimmes passiert, was wir verhindern müssen.
Aber es ist interessant, ich habe jetzt schon Knoten, allein durch deine Handlungsbeschreibung, weil es nicht nur darum geht, kann man als Zeitreisender verhindern, dass passiert, sondern man hat jetzt noch einen Hinweis von jemand aus der Zukunft, der sagt, man kann es verhindern, aber wenn man es dann nicht verhindert, was ist dann, sagt es dann über den in der Zukunft aus, hat er die Mist erzählt? Sehr spannend. Supercell.
Genau, Supacell. Ihr könnt es in den Shownotes nachlesen.
Genau, kommt es euch da an und kommt wahrscheinlich Ende Juni. Wir wissen noch nicht ganz genau das Startdatum, deshalb haben wir es hier erstmal ans Ende gestellt. Aber vielleicht ganz interessant und deshalb wollten wir es mit reinnehmen.
Vielleicht als Vorbereitung auf die Umbrella Academy, da startet ja auch nächsten oder übernächsten Monat, ich glaube im August.
Ich glaube ja, das ist so ein Staffel. Bisschen aufwärmen vielleicht bei Netflix dafür, ja. Ja, und damit sind wir durch. Das waren unsere 10 Serien im Juni. Und wir haben noch ein bisschen Fanpost am Ende mitgebracht, weil ihr uns ganz lieb und ganz fleißig bei Spotify geschrieben habt, wollten wir mal ein paar Kommentare noch mitbringen jetzt zum Abschluss. Und Max, zum Beispiel zur Western-Folge, wo wir euch ein paar Western empfohlen haben, wollten wir natürlich auch von euch wissen, was gefällt euch eigentlich am besten? Willst du da mal ein bisschen was vorlesen?
Genau, ich nehme jetzt einfach mal die Titel, da habt ihr nämlich noch ein paar schöne Empfehlungen rausgehauen, die man noch so hinterher schmeißen könnt, was eure Lieblingswestern sind. Da sind zum Beispiel zwei glorreiche Halunken, beziehungsweise The Good, The Bad and The Ugly mit dabei gewesen. Spiel mir das Lied vom Tod, Der schwarze Falke, Django, der von 1966, muss man so sagen, True Grit und Die vier Söhne der Katie Elder. Also falls ihr noch mehr Western-Tipps jetzt braucht.
Falls euch noch nicht gereicht hat an Streaming-Tipps, dann schaut da noch mal rein. Und ich habe außerdem noch auf die Kommentare zu den schlimmsten Serienenden geschielt. Das hat mich natürlich auch interessiert, was für euch so die schlimmsten sind. Und da schrieb zum Beispiel Ghost einfach nur Lost. Oh. Gehen wir nicht mit, aber ist okay. Genauso wie I180616 schrieb Dark, wo ich auch dachte, okay, da könnten wir uns wahrscheinlich mit dir drüber streiten, aber auch das ist natürlich legitim, wenn du das so empfunden hast. Claire Richter schrieb noch Game of Thrones, Shameless, Dexter, Two and a Half Men. Da war offenbar nicht so viel Zufriedenheit vorhanden. Und
es gibt noch eine andere Person, die Shameless geguckt hat bis zum Ende.
Ja, schön, ne? Schön, ne? Und Sibo schrieb einfach, schönes Podcast-Thema, macht Spaß, euch zuzuhören. Schlimm für mich war besonders das Ende von Sherlock. Mhm. Wahrscheinlich, weil es auch, ja, also die letzte Folge war für mich auch tatsächlich auch die schwächste und danach dachte man immer, man kommt vielleicht noch was, aber es gab nichts mehr.
Welche war denn die letzte? War das die Reichenbach-Fall-Sache oder war die davor?
Nee, das war die mit der Schwester, die dann noch ins Spiel kam.
Oh, das ist schon so lange her. Das ist zu lange her.
Da habe ich auch, glaube ich, nur einmal geguckt, dann, obwohl ich die anderen Folgen alle, weiß ich nicht, rauf und runter geschaut habe. Aber gut. Also danke auf jeden Fall für euer Feedback hierzu. Wir freuen uns da immer von euch zu hören. Max, wenn man dir noch ein bisschen nachlesen möchte, wo kann man das tun?
Bei X, beziehungsweise früher Twitter oder Instagram und natürlich auf Moviepilot schreibe ich auch. Unter Max Wiesele einfach suchen, findet ihr mich. Schreibe ich viele Serienartikel. Mal gucken, jetzt bestimmt was zu Acolyte nächste Woche, wenn es startet.
Garantiert, wenn du das schon geguckt hast. Und dann gibt's natürlich bestimmt auch viel zu House of the Dragon, was ich dann bestimmt gerne beackern werde bei Moviepilot.
Wo kann man alles rund um Fantasy-Serien lesen? Bei Esther auf ihrem Blog.
Bei Esther im Moviepilot-Blog, wo alle meine veröffentlichten Artikel drin sind. Und ansonsten könnt ihr mir auch gerne auf Twitter oder Instagram, Verzeihung, X oder Instagram folgen, wo es in letzter Zeit vor allem Urlaubsfotos gab. Ich war nämlich in Breaking Bad Country unterwegs und habe...
Hast du Pizzen auf Häuser geworfen?
Nein, ich bin tatsächlich am Breaking Bad House von Walter White vorbeigefahren und wir haben dort aber schon die Vorwarnung, dass es sehr gefährlich ist, dass da eine Frau patrouilliert, die Leute beschimpft, wenn sie anhalten und zu viel Interesse zeigen. Anscheinend wurden dort zu häufig Pizzen aufs Dach geworfen. Oh, deshalb habe ich nur so ein...
Ist die Nachbarin oder ist die, vorbei,
die
von dem Haus?
Die ist natürlich die Eigentümerin. Oh. War sehr interessant, aber ich habe auch viele andere Breaking Bad Locations der Albuquerque gesehen, insofern, ja.
Die könnte doch richtig Asche mitmachen, das einfach so als Spot irgendwie
ich weiß
der
auch
Eintritt
nicht.
Zu nehmen.
Ich weiß auch nicht, ob ich, wenn ich da so angenervt wäre von den Leuten, nicht einfach sagen würde, nee, ich gehe weg oder... Lass mein Haus, ja, gut.
Na ja, einfach Eintritt nehmen. Dann dürft ihr hier einmal aufs Dach. So, fertig.
So viel dazu. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn wir von euch hören. Und vielleicht verratet ihr uns, was euch im Juni besonders gut unter den Serien gefallen hat. Bis dahin tschüss und streamt was Schönes.
Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens. Und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de. Oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.